Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Schmutzigster Ort Europas. Kein schöner Titel, den Greppin da innehatte. Der Ortsteil der Stadt Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt, bei dem jeder sofort an Braunkohle und die Chemieindustrie denkt. An qualmende Schlote und Flugasche, die die Menschen in der Region tagtäglich einatmen mussten und die sich überall drauflegte. Auf die Häuser, auf Treppengeländer, Wäsche draußen aufhängen, ging gar nicht. Unsere Autorin Sabine Adler ist in der Region aufgewachsen und hat festgestellt, dass Bitterfeld auch heute noch nicht wirklich sauber ist. Allerdings steckt die eigentliche Gefahr, nämlich der Giftmüll, im Grundwasser.
Über eine Seepromenade zu flanieren, mit seinem Boot in der Marina vor Anker zu gehen, all das verband man mit vielen Orten, aber ganz gewiss nicht mit Bitterfeld-Wolfen, wo die Film- und die Farbenfabrik, das Chemiekombinat und Braunkohlegruben jeden Quadratmeter in Beschlag genommen hatten. Helmut Kohls prophezeite blühende Landschaften sind wahr geworden. Doch sollte es tatsächlich möglich gewesen sein, in 30 Jahren den schmutzigsten Ort Europas in ein Naherholungsgebiet zu verwandeln? Zweifel sind angebracht, findet Fred Walko. Kaum einer kennt das geschundene Braunkohle- und Industrierevier so gut wie er. Fred Walko initiierte kurz nach der Wiedervereinigung 1990 als Leiter des Umweltamtes eine Bestandsaufnahme aller Belastungen im Kreis Bitterfeld. Er war keineswegs auf eine Skandalisierung aus, doch er wollte, dass das jahrzehntelange Totschweigen der flächendeckenden Verschmutzung endlich aufhörte. Er berief eine Umweltkonferenz ein, mit der er sich damals vor allem bei der Industrie- und Handelskammer IHK keineswegs nur Freunde machte.
Dieses Vorhaben der Umweltkonferenz ist teilweise heftig bekämpft worden von der IHK. Wie blöd wir doch sind, hier alles so offen darzustellen. Das gab es auch teilweise hier in der Bevölkerung. Das ist also durchaus nicht so, dass hier irgendwie in Bitterfeld, weil wir ein Problem hatten, verschärftes Bewusstsein dafür da war. Im Gegenteil, man ahnte natürlich früh, dass es dann auch irgendwelche Auswirkungen auf Arbeitsplätze haben könnte. Da wurde schon heftig geblockt. Und wir hatten ja da etwas keck das Motto für die öffentliche Diskussion: Stellen Sie jetzt die Fragen, für die Sie früher nach Bautzen gekommen wären.
Die damalige Bestandsaufnahme ist noch heute Bezugsgröße für das Davor und Danach der Sanierung. Auch wenn sich das ganze Ausmaß der Verschmutzung erst nach und nach offenbarte.
Hier schräg vor uns ist jetzt das Antoni-Gelände.
Fred Walko zeigt mir die berüchtigte Grube Antonie zwischen Bitterfeld und Wolfen, rechter Hand hinter der sogenannten Säurekreuzung, wo früher direkt an der Straße, dicht gedrängt, mehrere Schornsteine standen. Der schlimmste blies beständig orangegelbene Schwaden in die Luft, Stickstoffdioxid.
Also wir können nur bis zur Tür, Sie sehen da herzlich wenig. Na, hier sehen Sie, Sie sehen, dass Sie nichts sehen.
Unsere Fahrt ist vor einem Tor zu Ende.
Das ist diese Deponie. Also wenn es schon flüssige Produkte einbringen. Ja, das war der Wahnsinn.
Am Eingang steht ein Schild. Industriedeponie Antonie. Das Tor ist zu. Bis auf einen asphaltierten Weg ist von der Giftmülldeponie rein äußerlich nichts zu erkennen. Das größte Problem ist ohnehin nicht von oben aus zu machen. Nämlich, dass diese Deponie, wie alle, unten undicht ist.
Das Problem ist, dass es natürlich eine ständige Quelle der Grundwasserkontamination ist. Es ist ungefähr 20 Meter tief. Der Deponiefuß steht also komplett im Grundwasser drin und wird permanent vom Grundwasser durchströmt. Also was hier alles reingegangen ist, weiß keiner ganz genau. Das sind also sehr grobe Schätzungen. Also man geht von ungefähr 70.000 Tonnen Rückständen aus. Also aus der HCH und aus der DDT-Produktion. HCH, ich weiß nicht, den Dan ist vielleicht ein Begriff. Was also hier zu beobachten war, es gab also Wildschweine und auch Vögel, die sich denn in dem offen anstehenden HCH suhlten, um damit ihre Schädlinge zu bekämpfen.
Also alles, was sie so im Fell hatten und in den Federn.
Ja, wir hatten hier mal eine Zeit lang Probleme mit Wildschweinen. Ja, die werden ja alle untersucht und die Wildschweine haben diese Stellen gezielt aufgesucht.
Und diese Lindan-Produktion war Teil der CKB-Produktion?
Genau, das ist 1982 eingestellt worden. Die Probleme haben sie jetzt natürlich immer noch.
Das Helmholtz-Zentrum Leipzig verzeichnet unter anderem 76.000 Tonnen HCH aus der Lindan-Produktion, 70.000 Tonnen Schwefelsäure, die direkt aus Eisenbahnkesselwaggons über Schläuche in die Deponie Antonia abgelassen wurden. Professor Holger Weiß öffnet ein Schraubglas mit einer braunen Brühe.
Das sind diese Chemikalien, um die es hier geht. Nehmen Sie mal eine Nase.
Das riecht, genau, das riecht wie Butterfett. Das riecht wie,
was ist es?
So roch's, ja.
Offensichtlich, dass Grundwasser oder Wasser so nicht aussehen sollte und so nicht riechen sollte.
Der Grundwasserexperte vom Helmholtz-Zentrum zeigt auf eine Karte. Die Giftmülldeponie Antonia ist darauf verschwindend klein wie die Spitze eines Eisberges. Der verschmutzte Untergrund darunter um ein Vielfaches größer.
Also wir reden von einer Fläche, die vielleicht 10 Kilometer Nord-Süd-Erstreckung und 2 bis 3 Kilometer, wenn Sie den Fluss Mulde als Begrenzung nehmen, Ost-West-Erstreckung hat und von bis zu 70 Meter unter Gelände. Dann kommen Sie eben auf ein Volumen von etwa 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser, das belastet ist. Das sind also 2, 3 Talsperren.
Bitterfeld mit all seinen qualmenden Schornsteinen galt zu DDR-Zeiten als schmutzigste Stadt Europas. Die Gefahr heute ist nicht sichtbar. Sie steckt im völlig vergifteten Grundwasser. Das ist selbst manchem Einheimischen kaum bewusst, obwohl niemand seinen Garten mit Brunnenwasser gießen darf und das Trinkwasser schon seit Jahrzehnten per Fernleitung kommt. Das Gift aus den Industriedeponien suppt unablässig weiter ins Grundwasser. In der Schweiz müssen die Chemiekonzerne solche Gruben ausbaggern und die toxischen Abfälle in Sondermüllverbrennungsanlagen bringen. Anders in Bitterfeld-Wolfen. Nach dem Abriss der alten Chemiebetriebe wurde zwar oft auch das Erdreich entfernt und mit ihm Quecksilber, Chlorbenzole, DDT und HCH aus der Insektizid- und Pestizidproduktion. Doch an die größten Quellen der Verschmutzung, die Deponien, wagt sich keiner heran, obwohl dort die Gifte in riesigen Mengen liegen. Die landeseigene Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH wäre zuständig. Geschäftsführer Harald Rötschke erklärt, was sie abschreckt.
Wenn Sie alles wegnehmen wollen, müssen Sie das ganze Gebiet auskoffern. 8 Quadratkilometer, 40 Meter tief, können Sie kurz mal durchrechnen, ist unmöglich.
Die Sanierer kapitulieren vor der schieren Größe des verschmutzten Areals. Der Schweizer Geograf und Altlastenexperte Martin Forter plädiert dennoch für das Ausbaggern der Deponie.
Wenn man diese Deponie ausgraben würde, dann nachher würde man die Quelle beseitigen. Und wenn die Quelle beseitigt ist, kann man sich dann in aller Ruhe an das Grundwasser unten dran machen. Vorher macht es keinen Sinn, weil halt immer Schadstoffe von der Deponie nachlaufen.
Zusammen mit Umweltverbänden und Kommunen hat Martin Forter in und um Basel bewirkt, dass Firmen wie BASF alte Giftmülldeponien beseitigen mussten. Was in der größten Bitterfelder Grube Antonia entsorgt wurde, hat niemand vollständig analysiert. Trotzdem behaupteten die Sanierungsgesellschaft und deren Aufsichtsbehörde, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung, dass alle Stoffe bekannt seien. Auf die Bitte, dann die Liste der Stoffe zur Verfügung zu stellen, erfolgte Abwehr. Es hieß, dass das wohl kaum für eine Reportage nötig sei. Schließlich gehe es nicht um eine Dissertation. Auf erneute Aufforderung ruderten die Behördenvertreter schließlich zurück. Eine vollständige Liste der Abfälle existiere nicht. Sie schlagen ein Treffen an der Giftmülldeponie Antonie vor. Für die Landesanstalt erscheint deren Chef Jürgen Stadelmann, der erklärt, dass derzeit getan werde, was machbar und finanzierbar sei. Das Ausbaggern der toxischen Abfälle aus der Grube Antonie gehöre nicht dazu.
Es gab ein Forschungsprojekt, da wurde Anfang der 90er Jahre festgestellt, dass das hier über 1 Milliarde D-Mark kosten würde. Und Sachsen-Anhalt hat über einen Generalvertrag mit dem Bund insgesamt für alle Altlasten 1 Milliarde Euro erhalten. Jetzt können Sie sich die Verhältnismäßigkeit leicht ausrechnen. Das ist unmöglich.
Der Schweizer Altlastenexperte Forter findet, höchste Zeit umzudenken.
Man hat in Deutschland und auch in der Schweiz lange gemeint, man könnte solche Deponien langfristig kontrollieren. Das funktioniert nicht, das kostet nur unendlich viel Geld, aber löst das Problem nie.
200 Millionen Kubikmeter giftiges Grundwasser in Bitterfeld warten 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch auf Sanierung. Nicht selten tauchen die schweren, mit Salz verletzten Chlorverbindungen an ganz unerwarteten Stellen wieder auf. Im Auenwald in der Nähe des Flusses Mulde zum Beispiel. Dort, wo nie ein Chemiebetrieb gestanden hat, im Biosphärengebiet. Es ist paradox. Während in Bitterfeld und Wolfen kaum ein Quadratkilometer unbebaut und sauber blieb, wähnt man sich 3 Kilometer weiter in der Muldeaue in unberührter Natur. Eine Landschaft mit Birken, Wiesen und Flussarmen, die sich durch den Auenwald schlängeln. Biber sind hier zu Hause. Doch der Schein trügt. Die eigene Nase allerdings nicht, denn mitten in dieser Idylle riecht es nach Chemie, nach Phenol genauer gesagt. Von zahlreichen Naturschutzschildern des 1990 ausgewiesenen Biosphärenreservats fühlt man sich in die Irre geführt.
Wir sind jetzt in der Auenlandschaft südlich von Jesnitz. Hier ist der neu errichtete Deich und dahinter ist der Schachtgraben, also der Abwasserkanal, über den Jahrzehnte ungeklärtes Abwasser der chemischen Industrie abgeleitet wurde.
Also ehrlich gesagt finde ich, es riecht auch jetzt. Es stinkt. Es riecht auch nicht nach Natur, auch wenn es hier so aussieht, als wäre es hier Natur. Jetzt würde ich gerne mal kurz stehen bleiben, denn wir sehen jetzt hier in so einer Graslandschaft auch einen Hochsitz, so wie man den von den Jägern benutzt. Ich stelle mir jetzt vor, wenn der Schachtgraben Chemieabfälle geführt hat und hier, das sieht ja aus, als würde hier auch mal Fuchs und Hase langkommen und auch mal ein Wildschwein. Wenn Sie jetzt, Herr Walko, in ein Restaurant gehen und da steht Wildschwein auf der Speisekarte, was machen Sie?
Ich esse das, weil es gut untersucht ist.
Und möglicherweise nicht von hier stammt?
Höchstwahrscheinlich nicht.
Das Heu auf den Wiesen hier darf nicht verfüttert werden. Die Auenlandschaft ist alles andere als naturbelassen. Gerade die moorartigen Böden nehmen wie ein Schwamm die Chemieschadstoffe auf. Bei jedem Hochwasser werden sie neu verteilt. Waren Wissenschaftler in Bitterfeld und Wolfen früher vor allem für die Entwicklung von Produkten und ihre Herstellung tätig, beschäftigen sie sich heute vorwiegend mit den Folgeschäden, die Bergbau, Chemie, aber auch Rüstungsindustrie hinterlassen haben. Während des Zweiten Weltkrieges wurde in Bitterfeld Magnesium für die Flugzeugherstellung produziert. Daher stammen die Dioxine, die sich über die Region hinaus verbreiten, unter anderem über das Spittelwasser, einen kleinen Zufluss der Mulde. Der Bach fließt flink durch die Auenlandschaft. Mit Fred Walko stehe ich an einer kleinen Brücke, wo sich das Wasser staut.
Über uns fliegen 5 Kraniche. Sehr idyllisch, also nochmal, das sieht hier aus wie ein Naturschutzgebiet und wir haben es aber im Grunde genommen mit einem Altlastengebiet zu tun.
Ja, das Spittelwasser wurde hier als Abwasserkanal benutzt. 500 Meter flussabwärts ist dann so eine Stelle, die fast wie ein See aussieht. Und dort war die höchste Belastung mit Sedimenten. Die Dioxinbelastung ist ja eine Folge des Zweiten Weltkriegs, der Magnesiumproduktion, die hier 44, 45 extrem hoch war. Und da wurde eine Technologie eingesetzt, bei der die Dioxine entstanden. Und die wurden dann über das Abwassersystem verspült. Deswegen findet man auch kaum Spuren im eigentlichen Entstehungsort. Dafür aber außerhalb.
Da heißt es, dass auf einer Strecke von 900 Metern in einem, ich nenne es jetzt mal Flöz von 2 Metern, Sedimente, die sehr stark mit Dioxin belastet waren, abgelagert waren. Und jetzt hat sich das Problem buchstäblich aufgelöst?
Aufgelöst nicht. Das sind ja unlösliche Sedimente. Das ist einfach nur mechanisch durch den Druck des Hochwassers von 2002. Und 2013 ist das flussabwärts gespült worden.
Damals haben Wissenschaftler gesagt, dass dieses Dioxinflöz, ich bleib mal bei dem Begriff, abgetragen werden muss. Das klingt ja so ein bisschen so, dass sich Aussitzen lohnt.
Ja, im Ergebnis muss man das leider so sagen.
Und jetzt haben andere Regionen das Problem, nämlich welche?
Das sind alle die flussabwärts wohnen. Das beginnt also mit Dessau, mit Magdeburg, mit Hamburg. Und auch bis zur Nordsee sind die Dioxine getragen worden.
Ein Müllauto zieht seine Runde durch Grepin. Dass der Ort einmal der dreckigste Europas war, sieht man heute noch an den Fassaden, wenn auch nur noch bei wenigen Einfamilienhäusern. Sie sind Greppin-typisch, verrußt, auch die Dachziegel sind schmutzig schwarz. Und noch immer führen meterdicke Industrierohre auf Stelzen mitten durch die Gärten. Doch die Greppiner waren und sind hart im Nehmen, weiß Fred Weiko, der langjährige Chef des Umweltamtes von Bitterfeld, aus eigener Erfahrung.
Also die Diskussion mit den Leuten, dass man da vielleicht doch lieber keine Hühner halten sollte, doch lieber keine Kaninchen und Möhren lieber nicht anbauen, schrecklich. Also hier ist auch kein Bewusstsein. Ich meine, solange ich nicht tot umfalle, ist alles in Ordnung. Greppiner, die härtesten Europas, gab es einen Aufkleber. Habe ich auch noch als Bild.
Ein Drittel der Einwohner sind weggezogen. Aber es sind auch neue hinzugekommen. Der 37-jährige Henrik S. zum Beispiel, der in Arbeitskleidung zur Schicht radelt.
Stammen Sie hier aus der Gegend?
Nee.
Sondern?
Ich stamme aus der Merseburg-Ecke.
Sind Sie hergezogen
hier? Hergezogen.
Hergezogen?
Ist doch sauber geworden alles hier. So. Ist doch sauber geworden als... Als bis vor ein paar Jahren war, ja. Mich stört's nicht.
Und arbeiten Sie auch an der Chemieindustrie?
Nee. Textilrecycling.
Textilrecycling, ja. Lebt es sich jetzt gut hier?
Ja, es lebt eigentlich sehr gut hier. Ich bin zufrieden.
In der Luft hängt ein Geruch wie Klebstoff. Die weit größere Gefahr aber kann der Laie nicht ausmachen. Das hochtoxische Grundwasser, das seine Fracht aus den Giftmülldeponien Antonie und Greppin mitbringt. Damit es den 2200 Anwohnern nicht in die Keller läuft, soll 2021 eine millionenteure unterirdische Wand von 650 Metern Länge und 35 Metern Tiefe gebaut werden. Bis dahin pumpen 10 Brunnen das toxische Grundwasser an die Oberfläche, wo es Aktivkohlefilter reinigen. Doch die Technik fällt wegen der Natronlauge im Grundwasser ständig aus, muss immerzu erneuert werden. Es kostet ein Vermögen, schmutziges Grundwasser an Greppin vorbeizuleiten. Die Benutzung von privaten Trinkwasserbrunnen empfiehlt sich weder in Greppin noch woanders in Bitterfeld und Wolfen. Der promovierte Chemiker Walko erklärt warum.
Also Trinkwasser wird hier schon ewig nicht mehr gewonnen. Das hat einfach mit der Pyritverwitterung was zu tun. Also den Bergbau, den gab es ja schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Wenn man sich dann so mit der Seife gewaschen hat, dann fiel da immer so ein grisseliges Zeug aus. Das ist durch das Sulfat. Und das schmeckt doch nicht das Grundwasser. Deswegen gibt es hier schon sehr lange, also den ersten Prozess wegen verschmutzten Grundwasser gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg. Da hat ein Bauer in Greppin gegen die Farbenwerke geklagt, weil die seinen Brunnen verschmutzt hatten. Und er kriegte dann auch sauberes Wasser geliefert. So, und zu DDR-Zeiten, das kennen Sie auch noch, gab es ja dieses Fernwasser, diese Fernwasserversorgung. Also da gibt es zwei Quellen, einmal Uferfiltrat von der Elbe und dann Harz.
So ist es bis heute. All das kann Klaus Hausmann nichts anhaben. Der große, hagere Mann, Schlosser von Beruf, will nicht weg aus Greppin.
Darf ich Sie mal was fragen?
Ja.
Mich interessiert, warum Sie sich entschieden haben, nicht wegzugehen.
Wir haben früher hier viel gearbeitet, bis zur Rente. Jetzt bin ich Rentner, warum soll ich da weggehen?
Ich sage Ihnen ja nichts Neues. Das wissen wir beide, dass die Stadt mal als die schmutzigste Europas oder sogar der Welt gegolten hat.
Ich habe ja 40 Jahre hier in der Chemie gearbeitet.
Wo haben Sie denn gearbeitet?
Hier in der Formfabrik.
In welchem Bereich?
Bei Schlosser und Kraftwerk.
Ist das jetzt Ihr Häuschen hier?
Ja.
Lebt sich's gut in Greppin?
Jetzt ja. Hallo. Früher hat jeden Tag anders gerochen.
Und früher war Ihr Haus wahrscheinlich auch nicht so schön gelb wie jetzt, ne?
Ja, war alles grau und der Decke alle grau.
Konnten Sie das dann gut, also billig kaufen dann irgendwann, Ihr Haus?
Das ist, seitdem es gebaut war, im Familienbesitz.
Ah, Sie haben es immer schon besessen, ne?
Ja, das ist immer im Familienbesitz, immer von einem zum anderen.
Also Ihnen würde es nicht einfallen, wegen der Umweltbelastung zum Beispiel wegzuziehen?
Jetzt sowieso nicht mehr. Wohin?
Wie ist das, dann haben Sie einen Garten, in dem Sie auch Gemüse haben?
Jetzt nicht mehr. Früher ja. Zu DDR-Zeiten haben wir hier noch Gemüse gehabt und haben so überlebt.
Und hatten nicht die Sorge, dass sie das...
Nö, warum?
Naja, weil es war ja nun auch zu DDR-Zeiten bekannt, dass es nicht gerade eine ökologisch saubere Region war.
Muss ja, das wäre meiner Mutter keine 92 Jahre alt geworden. Aber tut mir leid, ich muss los.
Von der Grube Antonie in Richtung Bitterfeld herrscht ungewohnte Leere. Die alten Fabriken von früher sind weg. Und doch hat sie jeder, der sie kannte, noch vor Augen.
Das war ihr Chlor 1. Chlor 3, da waren ja die Strafgefangenen drin. Das ist komplett weg. Also vergitterte Fenster gibt es noch hier.
Vergitterte Fenster, wovon?
Naja, für Strafgefangene. Die Strafgefangenen waren sehr interessiert dran, hier in Bitterfeld zu arbeiten, weil ein Tag CKB als 2 Tage Knast aufgerechnet wurde.
Zu den größten Umweltsündern in Bitterfeld gehörten das CKB, das Chemiekombinat Bitterfeld, zudem das Braunkohlekraftwerk und eine Brikettfabrik. Für immer neue Industriebauten wurde Kies gefördert. War eine Kiesgrube leer, durften Arbeiter und Angestellte in der Grube billig Land kaufen und eben dort Eigenheime bauen. 1920 entstanden so die Arbeitersiedlungen Annahof und Bergmannshof. In der Annastraße wohnt Gerhard Zeder seit 1967. In Annahof-Bergmannshof ist man zwar Kummer gewohnt, denn die Siedlung war immer eine Dreckecke, sagt Gerhard Zeder. Aber kam das Ungemach früher vor allem von oben aus den Schornsteinen, so erreicht es heute rund 20 der 50 Häuser von unten. Denn das zurückkehrende Grundwasser ist giftig und bringt krebserregende Chlorbenzole, leicht flüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie man sie für Lösungsmittel braucht, in die Häuser. Damit die stinkende, toxische Fracht nicht in die Keller steigt, wurden neue Pumpen installiert und eine 23 Meter tiefe Dichtwand. So soll der Grundwasserpegel niedrig gehalten werden. Gerhard Zeder, der 76-jährige Rentner, kennt den früheren Umweltdezernenten Balko und die Materie. Er bittet ins Haus, das sein ganzer Stolz ist. Als jahrzehntelanger Mieter hat er es 1997 gekauft und seitdem grundsaniert.
Ja,
hallo.
Ist das offen? Ja. Schuhe an, aus.
Können Sie anlassen.
Ja.
Das ist trocken. Früher ging das nicht.
Heute geht's.
Das war ja eine reine Katastrophe, die Siedlung hier. Hinten war die Brikettfabrik, hier drüben war das Kraftwerk Süd. Kraftwerk Süd hat im Schnitt 7 bis 8 Tonnen Flugasche pro Stunde rausgebracht. Seit 1908 hat die Brikettfabrik hier existiert. Ich habe einmal hier 70 cm Flugasche abgefahren. Ja, und dann habe ich jetzt nochmal Flugasche abgetragen. Da hatte ich auf dem Mutterboden, den ich damals 1970 aufgetragen hatte, hatte ich jetzt schon wieder 20 cm Flugasche auf dem Erdboden. Darf ich eine Tasse Kaffee anbieten?
Das wäre gut. Können Sie sich erinnern, wie das angefangen hat, dass Sie hier ein Problem mit dem Wasser gekriegt haben?
Mit dem Wasser begann es wieder 1990, als nämlich die Entwässerung in den Tagebauen stillgelegt worden ist. Die Gotsche, wir hatten ja den Wasserspiegel um gute 30, 40 Meter abgesenkt. Und dann, als hier die Pumpen abgestellt worden sind, dann ist das Grundwasser wieder angestiegen und dann gab es die Probleme hier, dass man die Leute aussiedeln wollte hier, die Siedlung abreißen, die Keller verfüllen mit Beton. Durch die Abschaltung der Pumpen ist dann das Grundwasser hier angestiegen, dass die Leute also bis zu 30, 40 Zentimeter Wasser in den Keller stehen hatten.
Wusste man, dass das passieren kann?
Ich sage ja.
Sie als Fachmann?
Ja, man hat den Leuten von Anfang an erzählt, wir machen das für euch wegen Grundwasser. Es ging nur um das kontaminierte Wasser, was vom CKB durch die Siedlung hier durchgeflossen ist. Die Leute hatten ja Verbot gehabt, Lebensmittel in den Keller aufzubewahren, weil das Wasser hat ausgegast. Es waren also Giftstoffe gewesen. Und die ganze Geschichte auch mit dieser Dichtwand, das waren die rund 5,6 Millionen Euro, die man für diese Dichtwand hier jetzt bezahlt hat, die sind nicht gemacht worden, um die paar Hänsels hier vom Grundwasser zu befreien.
Sondern, das ist Ihre Vermutung?
Das ist nur wegen der Chemie, weil das ist total vergiftetes Wasser.
Sie kennen das jetzt alles. Sie kennen sich richtig aus. Sie wissen, was hier gebacken ist. Haben Sie jemals daran gedacht, sich politisch zu engagieren?
Nein.
Warum nicht?
Ich war 10 Jahre im Kreistag zu DDR-Zeiten und habe dann meinen Hut genommen nach der Wende.
Aber wissen Sie mal, was ich in diesem Ganzen wirklich schwierig finde zu verstehen und ehrlich gesagt habe ich es noch nicht verstanden. Menschen wie Sie kennen die Situation ziemlich genau. Sie haben auch eine Idee, was man machen könnte und was nötig ist und was nicht nötig ist. Und es protestiert niemand, es interessiert sich niemand, ja. Es engagiert sich niemand.
Ja, ist richtig.
Ich kapiere es nicht. Warum? Erklären Sie es mir.
Kann ich nicht sagen. Ich gehe jetzt bloß von mir aus. Ich habe, wie gesagt, die 10 Jahre, die ich beim Umweltschutz war, waren wir mehr wie aktiv.
Ja, aber in der DDR konnten Sie überhaupt nichts ausrichten.
Nein, das hat ja nichts gebracht. Und erfahren haben wir sowieso nicht das, was wirklich war, mit diesen ganzen Umweltsünden.
Ihnen waren die Hände gebunden, da haben Sie sich engagiert. Und ja. Dann waren Ihnen nicht mehr die Hände gebunden, da haben Sie aufgehört.
Ja.
Also richtig logisch ist das nicht.
Mag sein, dass es nicht logisch ist, aber es war so. Ich habe nie aufgehört, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Kann ich bestätigen.
Um diese Siedlung hier zu schützen und Ihnen das Weiterleben hier zu ermöglichen, das könnte man ja auch mal honorieren. Tun das die Leute? Sagen die Leute, ja, die Politik macht was für uns?
Sie sind erstmal zufrieden, die Leute, dass sie kein Wasser mehr in den Keller haben. Und das ist das Wichtigste für die gewesen, von der ganzen Sache. Egal, ob das Wasser kontaminiert war oder nicht kontaminiert war, oder für die war entscheidend, das Wasser ist gefallen.
Beunruhigt Sie das, dass das Grundwasser so schmutzig ist?
Eigentlich nicht.
Die Werbemanager, die sprechen von der hohen Chemietoleranz der Bevölkerung hier. Also hier sitzt ja ein lebendiges Beispiel vor mir. Wie ist denn das eigentlich mit der Gesundheit der Nachbarn? Haben Sie das Gefühl, dass...
Also die Großeltern, die hier drin gewohnt haben, die sind alle beide an 88 oder 89. So. Die alten Leute in der Siedlung, es wohnen jetzt noch Leute drin mit 92, 94 Jahren. Aber ich kann nicht sagen, dass irgendwelche Krankheiten hier aufgrund dieser Dreckecke hier... Und das war ja eine schlimme Dreckecke gewesen.
Die Region Bitterfeld-Wolfen, einst ökologisches Notstandsgebiet, ist eine blühende Landschaft geworden, wenngleich auf belastetem Boden. Auf dem Bitterfelder Berg, der in Wahrheit eine Abraumhalde ist, installierte der Künstler Klaus Puri 2006 den sogenannten Bitterfelder Bogen. Eine Art Aussichtsplattform, deren Gestalt an die Schaufeln der Bagger im Tagebau erinnern soll. Der Wechsel von unten bzw. nach oben geöffneten Bögen ist eine Reminiszenz an die Halden und Gruben. Mancher erkennt in der Form auch Schmetterlingsflügel, die für die Wiederbelebung der Natur in der geschundenen Landschaft stehen. Ich habe mich mit Werner Rauball und Armin Schenk verabredet. Der eine, SPD, kam aus dem Westen, Nordrhein-Westfalen, und war 14 Jahre lang Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister in Bitterfeld. Der andere, Armin Schenk, CDU, ist es seit 3 Jahren. Er stammt aus Wolfen.
Hallo, Frau Adler. Herzlich willkommen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Freue mich, dass Sie bei uns zu Besuch sind. Danke. Herr Altbürgermeister.
Oberbürgermeister.
Wissen Sie, was ich festgestellt habe, dass man relativ wenig öffentliche Diskussionen zu solchen Umweltfragen findet. Woran liegt das?
Schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin davon überzeugt, gleich nach der Wende, wo dieses Thema sicherlich eine große Bedeutung gehabt hätte, haben die Menschen zunächst andere Fragen sich gestellt. Sie hatten keine Arbeit oder haben zum Teil ihre eigenen Anlagen, Gebäude abgerissen. Viele haben den Weg woanders hingenommen. Da war das kein Thema.
Herr Rauber, was ist Ihre Erklärung? Warum diskutieren die Leute das?
Ich glaube, weil die Leute zwar wussten, dass Bitterfeld die schmutzigste Stadt Europas war, aber die technischen Lösungen zu erkennen und umzusetzen, das ist sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, das ist ein Punkt, weshalb da auch die Menschen sagen, interessiert mich nicht. Macht mal, aber interessiert mich nicht.
Wenn Wenn Investoren nach Bitterfeld-Wolfen gelockt werden sollen, spricht man von einer chemietoleranten Bevölkerung. Einige dieser chemietoleranten Menschen hat uns Sabine Adler in ihrer Reportage Pumpen bis Ultimo vorgestellt. Seit dem 8. April berichten wir rund um das Thema Giftmüll in unserem Programm. Wir haben 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nachgefragt. Wo blühen die Landschaften tatsächlich? Und wo belasten und vergiften Dioxine, Schwermetalle, PCB oder Munitionsreste unsere Umwelt? Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.